This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Volksgenossen, meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch irgendwelche juristischen Bedenken, verkündete der preußische Innenminister Hermann Göring am 3. März 1933, rund einen Monat nach Hitlers Machtübernahme. Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben. Hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten, weiter nichts. Zur Bekämpfung angeblich staatsfeindlicher Bestrebungen gründet Göring einen Monat später eine spezielle Organisation. Am 26. April 1933 richtet er in Preußen mit einem Runderlass die Geheime Staatspolizei, Gestapo, ein. Doch es gibt Konkurrenz aus München. Zur gleichen Zeit baut der Reichsführer SS Heinrich Himmler dort die bayerisch-politische Polizei auf. Er will die Polizei im gesamten Reich unter sein Kommando bringen, einschließlich der Gestapo. Im folgenden Jahr ist er am Ziel. Zitat: Im Jahr 1934 übergab mir dann der damalige Ministerpräsident Hermann Göring, unser Reichsmarschall, in einer unerhörten Großzügigkeit die Geheime Staatspolizei Preußens, sagt Himmler später. Offiziell wird er 1936 zum Chef der gesamten deutschen Polizei ernannt. Er verzahnt SS und Polizei und sorgt bei Hitler für freie Hand. Per Gesetz wird am 10. Februar 1936 festgelegt, dass sich die Gestapo an keinerlei Gesetze halten muss. Was immer sie tut, um Oppositionelle auszuschalten oder die NS-Rassenpolitik durchzusetzen. Alles ist legal. Folter, Mord, Verschleppung ins KZ. In § 7 heißt es: Verfügungen und Anordnungen der Geheimen Staatspolizei unterliegen nicht der Nachprüfung durch die Verwaltungsgerichte. Die Geheime Staatspolizei war eine der wichtigsten Behörden des nationalsozialistischen Staates. Mit ihrer Aufgabe der Bekämpfung von Regimefeinden stabilisierte sie das System und schützte es vor dem Widerstand durch organisierte Gruppen. Außerdem spielte sie später auch eine wichtige Rolle bei der Deportation der Juden in Konzentrationslager. Heute erfahrt ihr wichtige Informationen über den Terrorapparat der Nationalsozialisten.
Ich wurde am 28. Mai 1935 in Leipzig, Reichsstraße 22, in der Wohnung, in der ich illegal lebte, verhaftet. Früh 6 Uhr, gegen 6 Uhr, wurde so mit den Worten verhaftet: Du bist lauter, dich suchen wir schon lange. Da ich im Besitz eines falschen Passes war, habe ich mich als den Mann ausgegeben, den der Pass auswies, da war ich Berliner. Bekam Fragen nach Berlin gestellt, war aber nie in Berlin. Und wurde ich bereits in der Wohnung schwer misshandelt, das heißt geschlagen, gefesselt und wurde dann in einem Polizeiwagen in die Wäscherstraße zur Gestapo geführt. Und dort wurde mir gesagt, wir wissen alles. Da haben sie mir das von der Verhaftung von Lena Fischer erzählt. Da haben sie gewissermaßen damit geprahlt, wie sie ihnen gelungen ist, in unsere Organisation reinzukommen. Nicht? Und ich habe längere Zeit alles abgestritten, was mir nicht gut bekommen ist. Es ging so weit, dass ich habe Zähne verloren, ich habe Nierenbluten gehabt, bis mir Lena Fischer gegenübergestellt wurde und danach habe ich dann zugegeben, lauter zu sein und so weiter.
Hier erzählt der Zeitzeuge Hans Lauter eine kurze Sequenz aus seiner Verhaftung bei der Gestapo und seinen Verhörmethoden. Zunächst folgt eine kurze Definition. Die Gestapo war ein kriminalpolitischer Behördenapparat sowie die politische Polizei. Sie entstand kurz nach der Machtergreifung der NSDAP im Jahr 1933 und bestand bis zur bedingungslosen Kapitulation der Nationalsozialisten fort. Die geheime Staatspolizei entstand aus der preußischen Geheimpolizei und der Geheimpolizei anderer Länder der Weimarer Republik. Sie war ein Instrument der Nazis zur Bekämpfung politischer Gegner und hatte dazu weitreichende Machtbefugnisse. Üblich für die Gestapo waren, wie gerade in der Sequenz gehört, brutale Folter- und Ermittlungsmethoden, um von den Beschuldigten Aussagen zu erzwingen. In den Nürnberger Prozessen wurde die Gestapo zu einer verbrecherischen Organisation erklärt. Himmler nannte den Ort des Schreckens ein Polizeigewahrsam besonderer Art. Das Hausgefängnis der Gestapo war unter den politischen Gegnern des Nationalsozialismus eine der am meisten gefürchteten Adressen. Allein die Adresse, der Ort in der Berliner Prinz-Albrecht-Straße 8, sorgte bereits für Schweißausbrüche. Das Hausgefängnis nahm im August 1933 seinen Betrieb mit 19 Einzelzellen auf. 1936 wurde es auf bereits 38 Einzelzellen und eine Gemeinschaftszelle erweitert. Von 1933 bis 1945 waren laut Schätzungen mehrere tausend, allermeist männliche Häftlinge inhaftiert. Größtenteils handelte es sich um politisch Verfolgte. Das relativ kleine Gefängnis diente zudem als vorübergehender Aufenthaltsort für Häftlinge aus anderen Haftorten, die in der Gestapo-Zentrale vernommen wurden. Es wurden vor allem Personen untergebracht, an denen die NS-Schergen ein besonderes Interesse hatten. Darunter waren zahlreiche namhafte Personen des deutschen Widerstands sowie ausländische Gegner des NS-Regimes. Inhaftiert waren im Hausgefängnis beispielsweise der Hitler-Attentäter Georg Elser, Stalins Sohn und der SPD-Politiker Kurt Schumacher. Auch der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer verfasste im Hausgefängnis am 19. Dezember 1944 sein heute weltbekanntes Gedicht »Von guten Mächten wunderbar geborgen«. Folter und Missbrauch waren in der Tagesordnung. Im zynischen Nazi-Jargon hieß das verschärfte Vernehmungen. Die Ermittler konfrontierten Festgenommene mit echten oder auch gefälschten Beweisen, nahmen sie ins Kreuzverhör, setzten sie psychischem und physischem Druck aus. Die Häftlinge lebten ständig in Angst und warteten oft tagelang ohne jegliche Informationen in zermürbender Ungewissheit, waren quälender Isolation und extremen psychischem Druck ausgesetzt. Vielfach hatten sie Schmerzen, litten unter den ihnen zugefügten Wunden, die kaum bis gar nicht versorgt wurden. Die erste Folterung endete meist mit einer Ohnmacht. Drastische Erlebnisberichte von Häftlingen werden in der Ausstellung in Berlin dokumentiert. Darunter auch die Schilderungen von Fabian von Schlardendorf, einem Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944. Ein Jahr nach Kriegsende beschrieb er seine Folter, die mehrere Stufen hatte. Zitat: Die erste Stufe bestand darin, dass meine Hände auf dem Rücken gefesselt wurden. Dann wurde über beide Hände eine Vorrichtung geschoben, die alle 10 Finger einzeln umfasste. An der Innenseite dieser Vorrichtung waren eiserne Dornen angebracht, die auf die Fingerwurzeln einwirkten. Mittels einer Schraube wurde die ganze Maschinerie zusammengepresst, sodass die Dornen sich in die Finger einbohrten. Anschließend banden die Schergen ihr Opfer auf eine Vorrichtung, die einem Bettgestell glich, mit dem Gesicht nach unten. Über seine bloßen Beine stülpten sie Rohre, auf deren Innenseite Nägel befestigt waren. Schließlich wurde von Schlabendorf mittels einer besonderen Fesselung krumm zusammengebunden. Dann schlugen der Kriminalassistent und der Wachtmeister mit dicken Knüppeln von rückwärts auf mich ein, sodass ich bei jedem Schlag nach vorne überfiel und infolge der auf dem Rücken gefesselten Hände mit aller Gewalt auf Gesicht und Kopf schlug. Während dieser Prozedur gefielen sich alle Beteiligten in höhnenden Zurufen. Die erste Folterung endete mit einer Ohnmacht. Ich habe mich durch keine der geschilderten Gewaltmaßnahmen dazu verleiten lassen, ein Wort des Geständnisses oder den Namen eines meiner Gesinnungsfreunde zu nennen. Versprach sich die Gestapo keine weiteren Informationen oder Nutzen von einem Gefangenen, gaben sie diesen nach einigen Tagen, Wochen, manchmal auch Monaten ab. Aber die Insassen kamen nur selten wieder frei. Oft wurden sie als Schutzhäftlinge in Konzentrationslagern eingewiesen. Juristischen Beistand erhielten die Opfer nicht. Auch wenn ein Angeklagter durch ein Gericht freigesprochen wurde, konnte die Gestapo dennoch Schutzhaft anordnen. Das Geheime Staatspolizeiamt wurde 1944 durch Luftangriffe beschädigt und beim großen Tagesangriff auf das Regierungsviertel am 3. Februar 1945 von mehreren Bomben getroffen. Die Wasser- und Stromversorgung brach zusammen. Die Heizung fiel aus. Dennoch wurde das Hausgefängnis bis kurz vor Kriegsende weiter betrieben. Die Haftbedingungen verschlechterten sich dadurch zusätzlich. Die Entstehung und Entwicklung der Gestapo. Hermann Göring, Reichskommissar für das preußische Innenministerium und preußischer Ministerpräsident, erließ am 26. April 1933 eine Anordnung, mit der die preußische Geheimpolizei aus dem Polizeiapparat ausgegliedert und ein geheimes Staatspolizeiamt gegründet werden sollte. Dieses geheime Staatspolizeiamt war Göring direkt unterstellt und hatte die Position einer Landespolizeibehörde. Mit einem zweiten Gestapo-Gesetz vom 30. November 1933 wurde die Gestapo zu einem völlig eigenen Zweig der inneren Verwaltung, direkt unter Göring. In einem Erlass vom 9. März 1934 übertrug Göring außerdem die oberste Leitung der Landespolizei auf das Amt des preußischen Ministerpräsidenten. Zuvor galt die oberste Leitung der Landespolizei dem preußischen Innenminister. Trotz der Bemühungen Görings, die Macht über die Gestapo an sich zu binden, herrschte in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Regierung ein Machtkampf um die Leitung der politischen Polizei. Von 1933 bis 1936 konkurrierten Göring und Himmler und Wilhelm Frick um die Position. Himmler hatte bis zum April 1934 die Zuständigkeiten für die politische Polizei in fast allen nicht-preußischen Ländern übernommen, bevor er am 20. April 1934 zum Inspekteur und stellvertretendem Chef der preußischen Gestapo ernannt wurde. Trotz der formalen Bezeichnungen als stellvertretender Chef hatte er schon dort die Befehlgewalt über die Gestapo. Die direkte Leitung aber ging an Reinhard Heydrich. Von der Machtübernahme Himmlers an entwickelte sich die Gestapo hin zu einer Großorganisation zur Bespitzelung der Bevölkerung und der Vernichtung von Regimegegnern. Auch die Verbindung der Gestapo mit der Schutzstaffel, also der SS, intensivierte sich. Göring versuchte danach noch einmal, die Gestapo in Preußen wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Er scheiterte jedoch und überließ Himmler am 20. November 1934 die gesamten Geschäfte. Stattdessen konzentrierte er sich fortan auf den Ausbau der Luftwaffe. Am 17. Juni 1936 folgte Himmlers Ernennung zum Chef der gesamten deutschen Polizei durch Hitler. Darauf erfolgte die Zentralisierung der gesamten deutschen Polizei. Im Folgenden wurde die Gestapo mit der Kriminalpolizei zusammengelegt und galt fortan als die Sicherheitspolizei. Die Gestapo-Abteilung II unter Heinrich Müller war seither für die Bekämpfung von Regimegegnern zuständig und wurde zum Repressionselement der Nationalsozialisten. Neben Regimegegnern verfolgte die Abteilung auch vehement Juden, Homosexuelle, sogenannte Asoziale und Arbeitsscheue, aber auch Zeugen Jehovas. Als Teile der Sicherheitspolizei wurden die Gestapo und Kriminalpolizei am 27. September 1939 mit dem Sicherheitsdienst zum Reichssicherheitshauptamt verschmolzen. Die Gestapo konzentrierte sich als Abteilung 4 nun auf die Gegnerbekämpfung. Auf derselben hierarchischen Ebene im Reichssicherheitshauptamt lagen auch die Abteilungen für Gegnerforschung, deutsche Lebensgebiete und der ehemalige Außendienst. Die Abteilung Gegnerforschung beschäftigte sich mit Freimaurerei, dem Judentum, politischen Kirchen, dem Marxismus und dem Liberalismus. Deutsche Lebensgebiete war eine Abteilung, die sich vorrangig mit Kultur, Wirtschaft und institutionalistischen Fragen beschäftigt hat. Der Außendienst diente als Auslandsnachrichtendienst. Von dort an bis zur Auflösung der Gestapo war die Unterscheidung zwischen der Polizeibehörde Gestapo und der politischen Organisation der SS nicht mehr möglich. Am 27. September 1939 wurde mit Erlass Himmlers das Reichssicherheitshauptamt gegründet, rund 3 Wochen nach Beginn des Zweiten Weltkrieges. Es bündelte die Arbeit der nationalsozialistischen Sicherheitspolizei, des Sicherheitsdienstes, dem Reichskriminalpolizeiamt sowie der Gestapo. Dieser bislang beispiellose Machtsicherungsapparat wurde Heydrich unterstellt. Dieser hatte 1939 mit dem vorgeblichen Überfall polnischer Truppen auf den deutschen Sender Gleiwitz den Vorwand für den deutschen Angriff auf Polen organisiert. Kurz darauf wurde Heydrichs Stellvertreter Heinrich Müller neuer Chef der Gestapo, die ab Oktober 1939 als Abteilung 4 des Reichssicherheitshauptamtes geführt wurde. Müller war zu diesem Zeitpunkt SS-Oberführer und Generalleutnant der Polizei und befehligte die sogenannten Sonderbehandlungen, das heißt die Ermordung politischer Gegner. In den besetzten Gebieten übernahm die Gestapo die Kontrolle und unterdrückte jeglichen Widerstand. Mit Heydrich waren Reichssicherheitshauptamt und Gestapo im Januar 1942 auch bei der Wannsee-Konferenz vertreten und forcierten europaweit die Endlösung der Judenfrage. Im sogenannten Judenreferat der Gestapo organisierte Adolf Eichmann die Deportationen der Juden Europas in die Vernichtungslager. Gestapo-Beamte beteiligten sich auch an den Morden der Einsatzgruppen in der Sowjetunion und in Polen. Im Reichsgebiet blieb die Gestapo ebenfalls weiterhin aktiv. Sie überwachte die Millionen Zwangsarbeiter, um Sabotageakte zu verhindern. Nach dem Attentatsversuch auf Hitler am 20. Juli 1944 verfolgte Gestapo-Chef Müller die verdächtigen Verschwörer. In den letzten Kriegswochen mordeten Gestapo-Trupps im Zusammenspiel mit SD und SS als fliegende Standgerichte. Unter ihren Opfern waren zu diesem Zeitpunkt vor allem Widerstandskämpfer und Deserteure. Es ist schwer, eine genaue Zahl der Todesopfer zu beziffern, die auf Gestapo-Handeln zurückzuführen sind. Sicherlich kam eine mittlere einstellige Millionenzahl von Menschen durch den Terror zu Tode. Vor allem Slawen, Juden, politische Gegner in den besetzten Ländern, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter waren die größte Opfergruppen. Die Gestapo und ihre Aufgaben. In den Anfangsjahren übernahm die Gestapo die Aufgabe der innenpolitischen Berichterstattung. Sie untersuchte die Zustimmung der Bevölkerung zum Regime. Nach einem Funktionstrennungserlass vom 1. Juli 1937 übertrug man diese Aufgabe dem Sicherheitsdienst des Reichsführers SS. Anlass der Übertragung dieser Aufgabe war, dass die Gestapo über die brüchige Loyalität der Bevölkerung berichtete. Dies wurde als Schwarzmalerei abgetan. Man hielt die Behörde zukünftig nicht mehr für diese Aufgabe geeignet. Von da an war die Gestapo ausschließlich für die Beobachtung und Bekämpfung von Marxismus, Landesverrat und Emigration zuständig. Zwischen der Gestapo und der SD herrschte ein reger Informationsaustausch. Später weitete die Gestapo ihre Verfolgung und Bekämpfung auch auf kritische Meinungsäußerungen zum Regime aus. Neben politischen Gegnern wurden nun auch weltanschauliche Gegner wie Homosexuelle oder Arbeitsscheue verfolgt und bekämpft. Während des Krieges erweiterte sich die Verfolgung auf neue Gegnergruppen aus. Dazu zählten diejenigen, die sich der Bummelei, der Sabotage in Betrieben oder der Arbeitsniederlegung strafbar machten. Die Hälfte der Gestapo-Beamten war allerdings mit der Überwachung der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter beschäftigt. In der zweiten Kriegshälfte musste sich die Gestapo um den sich in Betrieben organisierten Widerstand und um geflohene Zwangsarbeiter kümmern. Die Gestapo und ihre Methoden. Die Gestapo hatte weitreichende Möglichkeiten zur Bekämpfung ihrer Gegner. All diese Maßnahmen hatten gemein, dass sie keiner Überprüfung durch Gerichte unterzogen wurden. Nur in einzelnen zweckdienlichen Fällen, wie beispielsweise bei der Verfolgung prominenter Regimegegner, zog die Gestapo das Gericht hinzu. Ein wichtiges Instrument war die sogenannte Schutzhaft. Vor 1933 diente sie nur zur kurzfristigen Verwahrung von Personen. Nach dem Reichstagsbrand aber wurde die Befristung und die richterliche Überprüfung für die Schutzhaft aufgehoben. In einem Erlass vom Reichsinnenministerium am 25. Januar 1938 wurde außerdem bestimmt, dass nur die Gestapo Berlin Schutzhaft anordnen kann. Damit war die Schutzhaft ein perfektes Instrument für die Gestapo. Nicht selten endete die Vollstreckung im Konzentrationslager mit dem Tod der Gefangenen. Die Gestapo infiltrierte auch Gruppen aus Mitgliedern verbotener Parteien, die sich gegen das NS-Regime verschworen. Dabei wurden Mitglieder mithilfe von Drohungen, Gewalt und materiellen Vorteilen zur Kooperation bewogen. Diese sogenannten V-Leute sorgten dafür, dass der organisierte Widerstand vor Kriegsbeginn zerschlagen wurde. Ein V-Mann oder V-Leute sind Vertrauenspersonen, die als menschliche Quelle für Polizei oder Nachrichtendienste dienten. Die Verhörmethoden der Gestapo erstreckten sich von Erpressung, Schmeichelei, Konfrontation mit echten oder gefälschten Beweisen und Aussagen bis hin zur Folter. Bei der sogenannten verschärften Vernehmung, auf gut Deutsch Folter, kam es zu Beschimpfungen, Erniedrigungen, Bedrohungen, Schlägen mit Gummiknüppeln, Ochsenzimmern, Peitschen, Stöcken und anderen Gegenständen. Erwähnt ein Angeklagter diese Folter vor Gericht, gab es kaum noch eine Chance, dass man ihm glaubte. Stattdessen wurde im Urteil dann meist festgehalten, dass durch die glaubwürdige Aussage des Gestapo-Beamten nicht davon ausgegangen wird, dass bei einem Häftling ungesetzliche Mittel zum Erzwingen von Aussagen verwendet wurden. Verurteilte wurden nach dem Gerichtsprozess oft in Konzentrationslager gebracht, in Schutzhaft genommen und weiter gefoltert, um noch weitere Informationen aus ihnen herauszubekommen.
Sie wollten von mir meinen Kontakt wissen? Und als sie erfahren, dass ich nicht rede?
Und das hat sie erfahren durch den Bruder?
Im Jahr 1943 wurde die Widerstandsgruppe verraten und die einzelnen Mitglieder durch die Gestapo verhaftet, auch ihr Vater. Wie ist das vor sich gegangen?
Ja, also mein Vater erzählte, dass einige aus der Gruppe verhaftet wurden und meine Mutter hat natürlich ziemlich Angst gehabt, kann ich sagen. Und wir Kinder haben eigentlich, ich habe noch einen Bruder, erst 3 Jahre jünger, wir haben davon nichts mitbekommen, bis mein Vater dann abends sagte, also morgen früh gehe ich nicht zur Arbeit, da muss ich zum Verhör, wegen der ganzen Sache da im Betrieb. Da haben wir uns auch noch nichts dabei gedacht. Und er kam aber nicht nach Hause. Und hat meine Mutter sich dann erkundigt, wo er dann geblieben ist. Und da hat sie erfahren, dass er im Polizeigefängnis in Untersuchungshaft ist und sollte eben noch verhört werden. Und das ging dann eine ganze Zeit lang, 8 Tage, 14 Tage. Und dann wollte meine Mutter ihm Wäsche und bringen. Das durfte sie abgeben. Und dann wurde ihr gesagt, nächste Woche brauchen Sie nicht mehr zu kommen. Da ist ihr Mann nicht mehr hier. Und sie hat dann erst gedacht, wird doch eventuell entlassen oder was soll das heißen? Er hat dann sich in Schweigen gehüllt und dann hat meine Mutter erfahren, dass er bei der Gestapo sitzt, im Keller. Und das hat sie erfahren durch den Bruder meines Vaters, der ein SS-Mann war. Ja, das ist oft passiert in dieser Zeit, dass eben dieser Schnitt mitten durch die Familie ging, Er war kein fanatischer Mann. Er ist während der Arbeitslosigkeit ist er da eingetreten, um Arbeit zu bekommen. Und ja, und ist dann eben dabei geblieben. Und er wollte sich dann erkundigen, wo mein Vater ist und wie es ihm geht. Und er hat dann erfahren, ist dann zu dem Gestapo-Sekretär, der sich Kriminalsekretär nannte, gegangen und wollte eben aussagen für meinen Vater, dass er doch ein grundanständiger Mensch war und dass er sich nicht vorstellen kann, dass er irgendetwas getan hätte. Und da hat man ihm gesagt, also halten Sie sich da raus, sonst sind Sie auch noch dran. Ja.
Was ist mit Ihrem Vater passiert?
Ja, mein Vater war dann plötzlich im Krankenhaus. Das hatten wir erfahren von einer Nachbarin, die ihn dort gesehen hatte. Der lag da im Raum, wo ein Verwandter von ihr war, der, den sie besucht hat. Und dann hat sie meiner Mutter Bescheid gesagt und die ist dann sofort natürlich ins Krankenhaus gefahren und traf ihn da in dem Zimmer nicht mehr an. Er lag allein im Raum und war zeitweilig durcheinander. Er hatte ganz verkrustete Lippen und war eingepackt bis hier oben hin. Also sie hat nur ganz wenig mit ihm sprechen können und die letzten Worte von ihm waren, das habe ich nie vergessen, das hat meine Mutter so ganz plötzlich, er hat sich dann aufgerichtet und hat gesagt, nichts sagen, nichts sagen. Also ich nehme an, dass man von meinem Vater eben irgendwas erfahren wollte, aus ihm rausprügeln wollte, was er nicht preisgegeben hat. Und er nun Angst hatte, dass man jetzt meine Mutter da noch fragen würde.
Hat Ihre Mutter sich was anmerken lassen, als sie nach Hause kam? Hat sie Ihnen gegenüber, hat sie Ihnen darüber gesprochen, wie es dem Vater geht, dass er
ja, so gequält hat? Ja, ich weiß noch, es war ja Frühjahr und sie setzte sich auf dem Hof auf die Bank und war dann am Ende und hat furchtbar geweint und sagt, ich glaube, wir sehen ihn nicht wieder. Und danach, kurz darauf, es war am gleichen Tag, bekam sie dann das Telegramm aus dem Krankenhaus, dass er verstorben ist.
Das Vorgehen der Gestapo gegen Homosexuelle nahm im Laufe der NS-Zeit massiv zu. Während solche Fälle anfangs oft direkt an die Justiz weitergereicht wurden, setzte die Gestapo später rücksichtslose Verhaftungen von Homosexuellen durch. Homosexuelle wurden dann in Konzentrationslager inhaftiert und hatten die Wahl, sich kastrieren zu lassen oder weiter inhaftiert zu bleiben. Das Vorgehen gegen sogenannte Asoziale war anfangs ebenfalls die Schutzhaft, bis 1940 für konkret diese Fälle Arbeitserziehungslager eingerichtet wurden. Dort wurden Menschen untergebracht, die ihre Arbeitspflicht nicht erfüllten. Nach einem Runderlass des Reichsführers SS vom 15. Dezember 1942 sollten auch in Betrieben, in dessen Nähe kein Arbeitserziehungslager war, ein eigenes Erziehungslager unter Leitung der Staatspolizeileitstellen erhalten. Als Reaktion auf den organisierten Widerstand der Zwangsarbeiter in der zweiten Hälfte des Zweiten Weltkriegs wurde die Gestapo in ihrer Vorgehensweise immer brutaler. Osteuropäische und sowjetische Zwangsarbeiter wurden in Massen ohne gerichtliches Verfahren exekutiert. Dasselbe Vorgehen verfolgte die Gestapo auch in den besetzten Ländern und zuletzt auch in Deutschland, als sich die Wehrmacht aus den besetzten Ländern zurückziehen musste. Mit einem dritten Gesetz zur geheimen Staatspolizei vom 10. Februar 1936 wurde dann für staatspolizeiliche Aktionen jegliche juristische Kontrolle aufgehoben. In Paragraph 7 heißt es, Zitat, Verfügungen und Anordnungen der geheimen Staatspolizei unterliegen nicht der Nachprüfung durch die Verwaltungsgerichte. Die Gestapo brauchte sich damit nicht mehr an Gesetze zu halten. Zur Aufgabenbeschreibung hieß es wörtlich in Artikel 1 des Gesetzes, Die geheime Staatspolizei hat die Aufgabe, alle staatsgefährlichen Bestrebungen im gesamten Staatsgebiet zu erforschen und zu bekämpfen, das Ergebnis der Erhebungen zu sammeln und auszuwerten, die Staatsregierung zu unterrichten und die übrigen Behörden über wichtige Feststellungen auf dem Laufenden zu halten und mit Anregungen zu versehen. Welche Geschäfte im Einzelnen auf die geheime Staatspolizei übergehen, bestimmt der Chef der geheimen Staatspolizei im Einvernehmen mit dem Minister des Inneren. Die Gestapo und ihre Mitglieder. Die Mitgliederzahl steigerte sich seit 1933 enorm. 1933 arbeiteten etwa 50 Mitglieder für die Gestapo. Nur 2 Jahre später, 1935, waren es bereits 4.200 Mitarbeiter. Am Ende des Dritten Reichs waren es ca. 31.000 Mitarbeiter. Die Führungselite der Gestapo hat überwiegend einen bürgerlichen Hintergrund. Sie sind meist junge Karriereakademiker, meistens Juristen und nicht selten auch promoviert. Sie entstammen der Generation der neuen Sachlichkeit und wurden in den instabilen 20ern politisch sozialisiert. Die Mitglieder der Gestapo waren häufig völkisch orientiert und elitär. Sie schätzen die Effektivität von staatlichem Verwaltungshandeln und einem tatorientierten Führer mehr als Grundrechte und rechtsstaatliche Prinzipien. Diese Mentalität fand sich auch in der Mitgliedschaft von Gestapo-Mitgliedern in anderen politischen Organisationen wieder. 2/3 der Mitglieder waren auch in anderen nationalsozialistischen Organisationen engagiert. Die Gestapo und ihre Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Gestapo brauchte keine bezahlten Spitzel. Die Deutschen verraten sich gegenseitig. Das erleichtert die Überwachung enorm und spart auch Personal. Im ganzen Reich hat die Gestapo bei Kriegsbeginn lediglich etwa 7.000 Mitarbeiter. Während des Zweiten Weltkriegs steigt deren Anzahl massiv. Die Gestapo organisiert den Völkermord, allen voran Eichmann, das sogenannte Judenreferat leitet. Allen voran steht Adolf Eichmann, der das sogenannte Judenreferat leitet. V-Leute werden vor allem in NS-resistenten Gruppen eingesetzt. Dazu zählen zum Beispiel sozialdemokratische oder kommunistische Arbeiterschaften und das katholische Milieu. Während des Krieges wurden aber auch Zwangsarbeiter rekrutiert, um diese Gruppe besser unter Kontrolle zu haben. Unter den V-Leuten gab es allerdings auch unterschiedliche Bereitschaften zu Kooperation. Während die einen die Informierungen der Gestapo zum Schutz der eigenen Gruppe hinhielt, arbeiteten andere aktiv bei der Verfolgung mit. Über die Zuarbeit der Bevölkerung gibt es eine große Quellennot. Es ist klar, dass Denunziationen die Grundlage für viele Ermittlungen, Schutzhaftverfahren und Prozesse der Gestapo waren und damit eine überragende Bedeutung für die Praxis hatten. In vielen Denunziationen wurden höhere soziale Schichten der Gesellschaft von Einkommens- und bildungsschwachen sozialen Kreisen verraten. Insofern wurde die Denunziation in gewisser Weise für klassenartige Konflikte instrumentalisiert. Dies war der Gestapo bewusst. Allerdings unternahmen sie nichts dagegen. Mit dem Kontrollgesetz Nummer 2 vom 10. Oktober 1945 wurde die Gestapo durch den Alliierten Kontrollrat verboten und das Gestapo-Eigentum wird beschlagnahmt. Im Nürnberger Prozess wurde die Gestapo zur verbrecherischen Organisation erklärt und hohe Funktionsträger wurden im europäischen Ausland für ihre Taten verurteilt. 1941 wurden jedoch zahlreiche von ihnen durch John J. McClay amnestiert. Paragraph 67 des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse, der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallender Personen, erleichterte den ehemaligen Gestapo-Beamten die Wiederanstellung, sodass in den 50er Jahren zahlreiche belastete Beamte wieder in Polizei- und Justizapparat der Bundesrepublik eingegliedert werden konnten. Bei Kriegsende gibt es etwa 25.000 Gestapo-Mitarbeiter. Jetzt stehen sie ganz oben auf der Liste der gesuchten Nazis. Im Nürnberger Prozess wird die Gestapo zur verbrecherischen Organisation erklärt. Die breite Mehrheit der Gestapo-Beamten gerät in Haft. Ihre durchschnittliche Haftzeit beläuft sich auf 3 Jahre. Im Kalten Krieg allerdings werden viele Gestapo-Beamte in die neu geschaffenen Behörden aufgenommen. Ihr zweifelhafter Sachverstand ist jetzt wieder gefragt. Die erste Führungsspitze des Bundeskriminalamtes besteht fast komplett aus ehemaligen Gestapo-Beamten und SS-Führern. Auch andere Länder nehmen die Dienste der alten Nazis in Anspruch. Für den britischen Geheimdienst arbeitet nach dem Krieg der Gestapo-Führer Horst Kopkow, einst verantwortlich für die Ermittlungen gegen die Attentäter des 20. Juli. Der US-Geheimdienst beschäftigt den Schlechter von Lyon, Klaus Barbie, der unter anderem den Resistance-Chef Schurmula 2 Tage lang zu Tode quält. Aber auch in der DDR werden verurteilte Gestapo-Massenmörder als informelle Mitarbeiter der Stasi angeworben. Nach Kriegsende stehen Gestapo-Angehörige ganz oben auf den alliierten Fahndungslisten. Einige können sich mit gefälschten Papieren über die sogenannte Rattenlinien ins Ausland absetzen. Wer von den sogenannten Spruchkammern als Belasteter eingestuft wurde, erhält zunächst keine neue Anstellung im öffentlichen Dienst. Im Verlaufe des Kalten Krieges kehren zahlreiche ehemalige Gestapo-Mitarbeiter jedoch in den Polizeidienst zurück. Ihre Erfahrung wird jetzt wieder gefragt. Ich hoffe, diese Folge unter der Rubrik History Wissen war informativ für dich. Wenn du den Podcast gerne unterstützen würdest, dann würde ich mich sehr über ein Abo und eine positive Bewertung freuen. Falls du jemanden kennst, der gerne seine oder ihre Geschichte mit mir teilen möchte, dann schreib mir eine E-Mail. Wenn du noch mehr Einblicke in die Recherche oder Details zu den Folgen erfahren möchtest, dann kannst du gerne meinen Instagram-Account oder auch WhatsApp-Kanal abonnieren. Genauere Infos dazu findest du in den Shownotes. Schalte das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.